Ja, ganz herzlichen Dank. Es lohnt sich, dran zu bleiben, denn wir werden die beiden am Ende nochmal hören. Lange durchgehalten haben Sie, habt ihr, um nun zu diesem Schlusspunkt zu kommen. Letzter Schritt für heute. Damit verlässt Paulus endgültig den Inner Circle der christlichen Gemeinde. Mit Kapitel 13, Römer 13, finden wir uns gewissermaßen in der Öffentlichkeit wieder, jenseits der Gemeinde, auch jenseits der Familie. Und wir begegnen dort in Römer 13 einer Institution, einer Einrichtung, die Paulus mit einem gewichtigen theologischen Begriff beschreibt, mit dem Begriff Exousia. In Kapitel 13, Vers 1, gleich dreimal und dann noch öfter: Jedermann sei Untertan der Exousia, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Exousia außer von Gott. Wo aber Exousia ist, da ist sie von Gott angeordnet. Was für ein Wort, Exousia, wir kennen das aus zentralen Versen wie Johannes 1, Vers 12. Diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, denen gab er die Exousia, die Macht, das Recht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Es geht hier also um eine bestimmte Art von Autorität, von Vollmacht. Und um die Frage, wie wir uns zu dieser Autorität zu verhalten haben, über unsere Verantwortung in der Gemeinde, unsere Verantwortung in der Ehe, in der Familie, darüber denken wir Christen in der Regel viel nach. Aber über diesen öffentlichen Bereich, den haben wir vor allem als Missionsfeld im Blick. Und das ist auch gut so. Es hat gerade ein Missionsexperte zu uns gesprochen, Friedemann Wunderlich, geht hin in alle Welt. Und für manche beginnt dieses Missionsfeld schon in der eigenen Familie. Und darin, denke ich, sind alle echten Christen sich einig. Jenseits der christlichen Gemeinschaft besteht unsere wichtigste öffentliche Verantwortung darin, unsere Zeitgenossen mit Jesus bekannt zu machen, über die zentralen Schicksalsfragen mit ihnen zu reden, die Frage des Leides, der Schuldes, des Todes. Und das schulden wir der Öffentlichkeit zuallererst. Und viele säkulare Zeitgenossen erwarten das eigentlich sogar von der Kirche Jesu Christi. Wenn wir jetzt eingespielt bekommen, die PowerPoint-Präsentation, genau, wunderbar, vielen Dank. Das ist Michel Houellebecq, einer der provokantesten Schriftsteller Frankreichs, der gesagt hat: Ich will nicht von der Kirche informiert werden über soziale Zusammenhänge, ich will von ihr etwas über die Ewigkeit hören. Ich will wissen, was sie darüber sagt, was nach dem Tode kommt. Und der bekannte Journalist Fleischhauer ist das nächste Bild. Jan Fleischhauer hat genau das Gleiche gesagt, dass die Kirche dort punkten müsse, wo sie ihre Ewigkeitskompetenz unter Beweis zu stellen habe. Und dort solle sie doch bitte reden und deutlich machen, was sie zu sagen habe. Und es ist eine Tragik unseres Landes, dass jene Institution, die für sich in Anspruch nimmt, für die Kirche zu sprechen, also auf evangelischer Seite die EKD, dass sie diese zentrale Verantwortung auf breiter Front verweigert. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich denke, man kann dem kaum widersprechen, was der bekannte Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz im April über Twitter kundgab, Zitat: Die evangelische Kirche Deutschlands ist eine NGO mit angehängten Second-Hand-Laden für Religiöses. Also sie macht vor allem Politik. Sie ist keine politische Partei, aber eine Non-Governmental Organization, eine freie politische Organisation. Und dann hängt da noch so ein Second-Hand-Laden für Religiöses mit dran. Und dieses Schreckensszenario, das Norbert Bolz hier auf den Punkt bringt und das die EKD in der Tat bietet, Ausnahmen bestätigen die Regel, dieses Schreckensszenario wollen viele ernsthafte Christen und Gemeinden mit Recht vermeiden. Sie fürchten eine Politisierung der Christen. Und deshalb würden sie ihre Verantwortung für die Welt jenseits der Gemeinde am liebsten auf zwei Dinge beschränken: auf Evangelisation und auf Gebet. Einig sind wir uns mit diesen Geschwistern nach meiner Überzeugung darin, dass die Welt genau diese beiden Dienste der Christen besonders braucht. Sie braucht besonders die Evangelisation der Christen und das Gebet der Christen. Und deshalb hatte ich auch für heute und morgen Abend evangelistische Vorträge in Bünde geplant, die leider nicht zustande gekommen sind, weil dort die bekannten Corona-Probleme gewütet haben. Also das ist ein Beispiel, wo durch Corona wirklich was zerstört worden ist, wobei ich mit Wüten nicht das Virus meine, sondern die Folgen der Maßnahmen gegen das Virus. Okay, also darin sind wir uns einig. Diese Welt braucht vor allem die Evangelisation und das Gebet. Aber bedeutet dies, dass damit unsere Verantwortung gegenüber der Welt schon erschöpfend beschrieben wäre? Oder wie mir neulich ein Christ schrieb, der auch für sich in Anspruch nimmt, etwa Mitarbeiter auszubilden, er schrieb, Zitat, die einzige Aufforderung zur Einflussnahme auf den Staat, die ich in diesen Passagen, also da ging es um bestimmte Bibelstellen, entdecke, ist das Gebet. Die einzige Aufforderung zur Einflussnahme auf den Staat ist das Gebet. Und ich frage nochmal, ist damit unsere öffentliche Verantwortung wirklich schon erschöpfend beschrieben? Wird das dem biblischen Befund gerecht? Denn darum muss es ja gehen. Nicht darum, ob der eine oder andere diese oder jene Vorliebe hat, sondern es kommt darauf an, was die Schrift sagt. Die Frage ist, ist das alles, womit der Herr uns beauftragt? Gegenüber der Welt, gegenüber der Öffentlichkeit. Und um dieses Thema geht es ja in diesem letzten Vortrag, unsere öffentliche Verantwortung. Bewährung 2020, worin besteht unsere öffentliche Verantwortung? Und an diesem Punkt, ob das nun alles sei, wenn auch das Wichtigste, da gehen unsere Wege mit denen, die das anders bewerten, wirklich auseinander. Es gehen nicht unsere Wege auseinander als Glaubensbrüder, nicht unsere Wege auseinander als Evangelisten, aber es gehen unsere Wege auseinander im Hinblick darauf, wie wir die Aufgabe der Gemeinde gegenüber dem Staat bzw. gegenüber der Öffentlichkeit verstehen. Und es ist wichtig, dass wir darüber seriös und gründlich reden, denn nur so können wir friedlich und verantwortet unserer Wege gehen, wenn wir die Dinge klären. Und die sind kompliziert. Und deswegen brauchen Sie auch einige Mühe, um sie zu klären. Das können wir nicht mit drei Sprüchen machen. Und deswegen, was ich Ihnen in den nächsten Minuten vortragen werde, das verlautbare ich nicht im Namen des gesamten Malachi-Kreises. Das sage ich hier auch ganz deutlich. Ich spreche hier zunächst für mich persönlich. Ich spreche für unsere bekennende evangelische Gemeinde in Hannover, die an dieser Stelle mit einer Stimme spricht. Das ist unsere gemeinsame Überzeugung, die ich hier vortrage. Ich spreche hier aber auch für nicht wenige Malachi-Brüder. Und dabei sehen wir uns ferner ermutigt durch einige Vorbilder aus der älteren und jüngeren deutschen Geschichte, wie etwa Martin Luther, Wilhelm Busch, Friedrich von Bodelschwingh oder Dietrich Bonhoeffer. Sie alle haben die eindeutige Priorität des Evangeliums leidenschaftlich vertreten. Dieser zuerst, Martin Luther, der auf die Frage, was denn nun die christliche Kirche ausmache, einmal schrieb in den schmalkaldischen Artikeln, es weiß Gott Lob, ein Kind von 7 Jahren, was die christliche Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und nämlich die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist die christliche Gemeinde, das ist ihr Verkündigungsauftrag. Und Wilhelm Buschs berühmtestes literarisches Erbe ist sicher sein am häufigsten gedrucktes Buch Jesus, unser Schicksal. Und Friedrich von Bodelschwingh, in diesem Fall der Jüngere, hat uns das Lied geschenkt, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Und dann wird die Folge des Sühnetodes Jesu am Kreuz für uns beschrieben, sein bekanntestes Lied. Und Dietrich Bonhoeffer forderte bekanntlich die Unterscheidung, die konsequente Unterscheidung zwischen Letztem und Vorletztem. Und er sagt, wir müssen immer deutlich machen, beim Letzten, beim Entscheidenden geht es um die Frage des ewigen Lebens, um unsere Rettung durch Christus, den Herrn. Und das ist deutlich zu unterscheiden von dem Vorletzten, nämlich von der Frage unserer Verantwortung in dieser Welt. Und ein weiterer Zeuge, der in diese Reihe hineingehört, ist sicherlich Francis Schaeffer, von dem wir später auch noch einmal hören werden. Also ich bewege mich in den Linien dieser Männer mit dem, was ich jetzt zur Frage der öffentlichen Verantwortung sage. Sie haben die Priorität der Evangelisation eindeutig gesehen und betont. Und sie haben gesagt, die Kirche Jesu Christi existiert zur Ehre Gottes. Um ihn geht es und um sein Reich. Und zugleich haben sie in der Heiligen Schrift noch eine weitere, wenn auch untergeordnete geistliche Aufgabe der Gemeinde gegenüber der Welt gefunden. Und sie hätten dafür durchaus den Titel dieses letzten Vortrags gebraucht, öffentliche Verantwortung oder gesellschaftliche Verantwortung der Gemeinde und des einzelnen Christen als Konsequenz des Evangeliums. Der Jesus Christus hat in seiner Bergpredigt gesagt zu seinen Leuten, ihr seid das Salz der Erde. Salz hatte damals vor allem die Aufgabe zu konservieren. Es gab noch keine Kühlschränke. Es war ein Mittel gegen Fäulnis und Verrottung. Es verlängerte die Haltbarkeit von Speisen. Und wenn Jesus sagt, dass wir als seine Nachfolger Salz sind, dann bedeutet das für die Welt, dass sie dabei ist zu verrotten und für die Gemeinde, dass sie mitten in dieser verfaulenden Welt ein Stabilisierungsfaktor ist, der eine Erinnerung an die Gebote Gottes darstellt und an den genialen Plan, den der Schöpfer mit dieser Welt hatte. Und Salz, sagt Jesus, muss man schmecken. Die heilsame, wohltuende Wirkung der Christen unter ihren Zeitgenossen muss man schmecken, muss man bemerken. Und das heißt, wir können die Welt eben nicht nur von außen betrachten, wie durch ein Fernrohr. Wir können uns der Welt nicht nur aus den sicheren Katakomben unserer Gemeindehäuser zuwenden, sondern wir müssen in der Welt präsent sein, wir müssen auf die Welt Einfluss nehmen, vernehmbar und erkennbar. Weiter sagt Jesus in diesem Zusammenhang, es kann die Stadt auf dem Berge nicht verborgen bleiben. Erkennbarkeit, öffentliche Verantwortung. Wahrscheinlich redet Jesus hier von Safed, die hell erleuchtete Stadt vom See Genezareth aus wunderbar zu erkennen. Der Berg, auf dem sich Safed präsentiert, befindet sich mehr als 800 Meter über dem Meeresspiegel und der See Genezareth liegt bekanntlich mehr als 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ergibt eine Differenz von gut 1000 Metern, eine herausragende, hell erleuchtete Stadt auf dem Berge, nicht zu übersehen. Und die Christen der Urgemeinde waren in diesem Sinne bekannt, das wissen wir auch aus säkularen Quellen jener Zeit. Sie waren bekannt für ihr sensibles soziales Gewissen, bekannt für ihren heilsamen Einfluss auf ihr unmittelbares Umfeld. Sie haben ausgesetzte Kinder aufgenommen. Sie haben sich gegen die Tötung der Leibesfrucht, also gegen Abtreibung, eingesetzt. Sie haben Alte in ihrer Krankheit gepflegt, die andere nur noch haben dahin vegetieren lassen. Sie waren bekannt für ihren Gerechtigkeitssinn und für ihre respektvolle Haltung auch gegenüber Frauen, was in der damaligen Gesellschaft etwas Besonderes war. Und deshalb hatte die Gemeinde Jesu auch ein bewusstes Verhältnis zu dem, was etwa der allmächtige Gott im Alten Testament sagt, durch Jeremia zum Beispiel, Jeremia 29, Vers 7, suchet der Stadt Bestes. Suchet der Stadt Bestes. Das galt sogar für die Stadt, wohin sie deportiert worden waren, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, so geht es euch auch wohl. Also tut alles, damit es dieser Stadt gut geht und betet auch für sie. Handeln und beten, ora et labora, Stadt auf dem Berge, Salz der Erde, ihr Einfluss war spürbar. Und Römer 13 ist nun einer der Schlüsseltexte zusammen mit 1. Petrus 2, an dem wir studieren können, wie der Schöpfer und der Herr der Gemeinde nun unsere Stellung in der Öffentlichkeit, wir könnten auch sagen, wie er unser Verhältnis zum Staat angelegt und konzipiert hat. Und dazu gebraucht Gott durch den Apostel Paulus hier in diesem Falle das Konzept der Exousia. Römer 13, wir haben es bereits gehört. Jedermann sei Untertan der Exousia, und dann kommt dieser Begriff immer wieder vor, meistens übersetzt mit Obrigkeit. Und wir müssen jetzt verstehen, was die Obrigkeit sei und welche Aufgabe daraus für uns Christen folgt. Und wir werden das in drei Schritten angehen, diese Fragestellung. Erstens reden wir über die Autorität der Obrigkeit. Woher bezieht sie diese? Was ist die Obrigkeit überhaupt? Zweitens sprechen wir über die Aufgabe der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit und im letzten Punkt dann über die Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit. Die Autorität der Obrigkeit, die Aufgabe der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit und die Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit. Damit kommen wir zu unserem ersten Punkt, die Autorität der Obrigkeit. Die entscheidenden Stellen sind Römer 13, 1. Petrus 2, 13 bis 14. Man kann auch Titus 3, Vers 1 noch hinzuziehen. Johannes 19, Vers 11. Markus 12, Vers 13 bis 17. Parallele Matthäus 22. Wir beginnen bei unserem Text, Römer 13. Alle Obrigkeit, alle Exousia, wir könnten etwas freier übersetzen, alle staatliche Gewalt ist von Gott eingesetzt, sagt Paulus. Es handelt sich hier also um eine Einsetzung, um eine Stiftung Gottes. Exousia, übersetzbar mit Vollmacht, auch mit Recht, mit Autorität. Und das Ganze wird hier im Singular formuliert, also als in der Einzahl. Es geht zunächst mal nicht um einzelne Personen, sondern um diese grundsätzliche Vollmachtsposition. Und es wird dann noch weiter erklärt in Römer 13, Vers 2, als eine Ordnung, als eine Anordnung Gottes, als eine Diatage. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt einer Ordnung oder Anordnung Gottes, einem Konzept Gottes, einer Struktur Gottes. Und das ist das Erste, was wir festhalten müssen. Obrigkeit, Exousia, Vollmacht oder Recht, Diatage, Anordnung Gottes. Das ist zunächst mal eine Schöpfungsordnung, die Gott eingesetzt hat und mit seinem göttlichen Stempel versieht. Obrigkeit ist ein Prinzip. Mehr als einzelne Personen, mehr als einzelne Herrscher. Menge übersetzt obrigkeitliche Gewalten. Und das erinnert uns natürlich gleich an unsere Rechtsordnung, die auch auf der Gewaltenteilung beruht. Auf der Teilung obrigkeitlicher Gewalten, Exekutive, Legislative und Judikative. Und dabei müssen wir beachten, dieses Konzept, das Gott gegeben hat, ist vor den einzelnen Menschen da, und wird dann von bestimmten Menschen ausgefüllt bzw. gebraucht, angewendet. Aber erst ist das Konzept da. Und in diesem Sinne hat Jesus gegenüber Pilatus denselben Begriff gebraucht, Exousia, Johannes 19, Vers 11. Da sagt Jesus, du Pilatus hättest keine Exousia, wenn sie dir nicht von oben verliehen wäre. Das heißt, Pilatus, du bist nicht die Exousia, sondern du hast eine Exousia, du hast eine von Gott verliehene Autorität. Und du als einzelner Amtsträger bist in diese Ordnung eingebunden. Es ist eine geliehene Autorität, von der du Gebrauch machst. Und diese Ordnung, sagt Paulus in Römer 13 und Petrus in 1. Petrus 2, hat Gott verbindlich eingesetzt. Mit einem ganz bestimmten Auftrag, dem Chaos zu wehren und einen stabilen Rahmen für das Alltagsleben der Menschen zu gewährleisten. Und in dem Sinne ist Obrigkeit als Schöpfungsordnung vergleichbar etwa mit der Ehe oder mit der Familie. Auch die Ehe ist etwas Überpersönliches. Die Ehe ist vor den Eheleuten da. Das sage ich auch in meinen Traugesprächen immer zu den jungen Leuten. Ich sage, ihr tretet jetzt ein in etwas, das vor euch da ist und das größer ist als ihr. Nicht eure Liebe muss die Ehe tragen, sondern die Schöpfungsordnung Ehe ist von Gott gegeben, um eure Liebe zu tragen und zu stärken. Bonhoeffer hat diese Ordnungen treffend Mandate genannt. Mandat, ein Auftrag, göttliche Aufträge. Bonhoeffer sprach von den Mandaten Staat, Ehe und Familie, Arbeit und Kirche. Uns geht es aber jetzt hier um das Grundprinzip. Wir bleiben mal zunächst beim Staat. Ein Mandat Gottes, ein Auftrag, eine Ordnung Gottes. Und wir können das dann noch weiter definieren und sagen, ein Mandat ist eine von Gott übertragene Autorität. Denken wir an das Amt des Pilatus. Sie findet ihren Ausdruck in einem Amt im weitesten Sinne des Wortes, im Amt des Königs, im Amt des lokalen Gouverneurs, im Amt des Ehemannes, der Ehefrau. Sie wird ausgeübt, diese Autorität, durch einzelne Amtsträger zur Gestaltung eines bestimmten Lebensbereiches, also zum Beispiel eines Bürgerpreises des Staates oder der Familie. Und sie dient als Notverordnung gegen den Sündenfall. Das ist Bonhoeffers der Bibel entnommene Definition des Mandats. Eine von Gott übertragene Autorität, ausgeübt durch einzelne Amtsträger zur Gestaltung eines bestimmten Lebensbereiches als Notverordnung gegen den Sündenfall. Klammer auf, darin liegt der Sinn, dass amerikanische Präsidenten auf die Bibel schwören, ihren Amtseid dort leisten, wie auch immer der einzelne Präsident in seinem Herzen über Gott denken mag. Die Symbolhandlung soll deutlich machen, von ihrer Grundlegung her, weltliche Herrschaft, staatliche Gewalt hat ihre Begründung nicht in sich selbst. Sie braucht eine metaphysische Legitimation, sie bedarf einer überpersönlichen Grundlage. Sie braucht, um mit Bonhoeffer zu reden, ein Mandat, eine Exousia. Römer 13 und 1. Petrus 2 beschreiben dann, worin diese Beauftragung der Obrigkeit besteht. Ganz konkret. Die Obrigkeit trägt das Schwert. Römer 13. Sie, Vers 4, sie übt das Gewaltmonopol. Sie sorgt für Ordnung. Und die Obrigkeit hat die Aufgabe, die Bösen zu bestrafen und die Guten zu belohnen. Römer 13, 3, 1. Petrus 2, 14. Also, das Mandat Obrigkeit ist von Gott gegeben, um einen Ordnungsrahmen zu gewährleisten. Einen Ordnungsrahmen, ein Maß an Stabilität, innerhalb dessen die Menschen nach dem Sündenfall zusammenleben können. Nicht mehr und nicht weniger. Die Obrigkeit, so schreibt Bonhoeffer, kann nicht selber Leben oder Werte erzeugen. Sie ist nicht schöpferisch, aber sie schützt alles Geschaffene und insbesondere schützt sie die Menschenwürde. Das heißt, der Staat kann den Menschen keinen Sinn geben. Der Staat darf den Menschen nicht vorgeben, was sie glauben oder gar wie sie denken sollen. Ein Staat, der das für sich beansprucht, den Menschen vorzugeben, wie sie denken sollen, beziehungsweise möglicherweise sogar, welche Sprache sie dafür verwenden sollen, ein solcher Staat erhält totalitäre Züge. Und Petrus fügt dem Konzept dann eine weitere Differenzierung hinzu. Exousia, Diatage, Schöpfungsordnung, Mandat. Petrus spricht in 1. Petrus 2 nun von der Ktisis. Er spricht hier über das gleiche Thema, Christ und Staat. Er verwendet dasselbe Verb wie Paulus, hypotasso, ordnet euch unter. Und während Paulus in Nummer 13 sagt, ordnet euch der Exousia unter als einer göttlichen Einrichtung, sagt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 13, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Und jetzt müssen wir verstehen, wie das zusammenhängt. Pase anthropine ktisis. Hier geht es wieder um einen Singular. Es geht wieder um eine überpersönliche Größe. Petrus sagt hier noch nicht, ordnet euch dem Kaiser unter, ordnet euch den Präfekten unter, ordnet euch der Kanzlerin unter, sondern er sagt, ordnet euch der ktisis unter. Das ist ein ehrenvolles Wort. Da ist das Wort Schöpfung darin enthalten, ein geordnetes System. Und menschliche Ktisis meint nicht hier, dass sie fehlerhaft ist, sondern dass sie menschlich ist im Unterschied zu göttlich oder tierisch. Sie ist eben auf den Menschen bezogen, sie ist für Menschen gemacht und sie wird von Menschen gestaltet. Die Ktisis, die menschliche Ordnung. Bauers Wörterbuch zum Neuen Testament übersetzt das Wort in diesem Zusammenhang als Behörde. Also es geht um eine Institution. Und Benedikt Peters spricht in seinem Petrus-Kommentar von einer menschlichen Einrichtung. Er übersetzt das als menschliche Einrichtung. Es geht also um eine Ordnung, die das Zusammenleben der Menschen regelt. Wir würden sagen, eine Staatsordnung. Also, beide, Paulus wie Petrus, fordern Unterordnung. Paulus sagt, unter die Obrigkeit als einer göttlichen Anordnung. Und Petrus sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung, aller menschlichen Einrichtung unter. Und dann nennt er drei solche Einrichtungen. Und wahrscheinlich steht deshalb hier auch das Wort alle menschliche Einrichtungen. Er spricht zunächst von der Einrichtung des Staates. Ab Vers 18 dann von der Einrichtung der Arbeit, den Arbeitsverhältnissen. Und schließlich ab 1. Petrus 3 von dem Mandat der Ehe und der Familie, der Einrichtung der Familie. Fassen wir also mal zusammen. Wir bekommen hier die Aufforderung, fügt euch in die verbindliche Ordnung ein, die das Zusammenleben der Menschen regelt. Fügt euch in die verbindliche Ordnung ein, die das Zusammenleben der Menschen regelt und die bei euch gilt. Und damit bekommen wir ein differenziertes Bild von Obrigkeit. Obrigkeit sind nicht einfach einzelne Politiker, die gerade mal an der Macht sind, sondern wir haben zunächst die Ebene des göttlichen Prinzips. Der Exousia, der Diatage, ist dir von oben gegeben, Johannes 19, Vers 11. Eine göttliche Stiftung. Dann haben wir auf der zweiten Ebene, das ist das, was Petrus an Differenzierung noch einträgt, diese konkrete menschliche Einrichtung, wie Benedikt Peters das nennt, nicht Benedikt Petrus, wäre auch mal eine gute Idee, Benedikt Peters, sei gegrüßt, lieber Benedikt. Also die konkrete Einrichtung, das heißt die konkrete Gestalt, die dann von Menschen gewissermaßen entwickelt wurde, für Menschen entwickelt wurde, menschlich, nicht direkt von Gott offenbart. Also das römische Regierungssystem zur Zeit des Petrus war nicht göttlich offenbart, sondern von Menschen gestaltet. Ich sage das hier mit großer Vorsicht, sogar unser deutsches Grundgesetz steht nicht in der Bibel. Es ist von Menschen entwickelt, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber immerhin von Menschen, die sich dabei zum Teil auf die Bibel beriefen. Und wenn wir hier lesen, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, dann bedeutet das für uns zunächst, ordnet euch dem Grundgesetz und der davon abgeleiteten Rechtsordnung unter. Und dann auf der dritten Ebene kommen die einzelnen Ämter ins Spiel, die persönlichen Gestalter, die diese Rechtsordnung nun auszufüllen und umzusetzen haben. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern. Oder Paulus spricht in Römer 13, Vers 3 etwa von den Archontes, von den Regierenden. Das sind nun die persönlichen Gestalter, die Protagonisten, die diese Ordnung umsetzen. Und das müssen wir hier sehr genau differenzieren und festhalten. Sowohl Petrus als auch Paulus machen jeweils deutlich, dass die konkreten Amtsträger, die sie benennen, eingebunden sind in ein größeres System. Weder Petrus noch Paulus sagen einfach, ordnet euch dem König unter oder ordnet euch den Regierungen unter, sondern der Obrigkeit, der menschlichen Tisses. Und deshalb ist es wichtig, diese drei Ebenen zu unterscheiden. Göttliches Prinzip, dann die Umsetzung innerhalb einer bestimmten Rechtsordnung. Und deshalb muss ein Christ auch die Konstitution des Landes kennen, in dem er lebt. Das ist bei uns eben das Grundgesetz, die Verfassung und die davon abgeleitete Rechtsprechung, die davon abgeleitete Gewaltenteilung und schließlich die persönlichen Gestalter dieser Ordnung. Und alle Herrschenden, alle einzelnen Herrscher stehen jeweils in Deutschland unter dem Grundgesetz. Deswegen werden sie auch auf die Verfassung vereidigt und sind deshalb auch auf die Verfassung zu behaften. Das erleben wir mit, etwa wenn ein Minister vereidigt wird im Bundestag oder im Landtag und dann schwören muss, im Gegenüber zum Bundestags- oder Landtagspräsidenten. Und einige, da wird immer genau darauf geachtet, sprechen dann die Eidesformel mit ihrer religiösen Komponente und sagen, so wahr mir Gott helfe, so wahr Gott mir helfe. Und andere lassen das weg. Und daran kann man dann sehen, ob es einen ausdrücklichen Bezug dazu gibt, dass jemand sagt, ich sehe ein, dass diese Grundordnung einer metaphysischen Begründung bedarf, wenn er denn drüber nachgedacht hat. Also, hier wird nicht nur persönliche Macht verliehen, das ist ganz wichtig. Wenn ein Minister in sein Amt eingeführt wird, wird nicht nur persönliche Macht verliehen, sondern es wird Rechenschaft gefordert. Und diese Amtseid macht deutlich, dieser Amtsinhaber muss sich vor einer höheren Autorität verantworten. Seine Autorität ist nur eine abgeleitete Autorität. Das haben übrigens sogar die römischen Kaiser geahnt und sich deshalb gern auf ein Gottkaisertum berufen. Das ist die Grundlage, die Autorität der Obrigkeit, ein Prinzip, eine Stiftung Gottes, umgesetzt in menschliche Rechtsordnung. Und damit sind wir nun ausgerüstet, um die zweite Frage zu klären, nämlich worin besteht nun die Aufgabe der Gemeinde bzw. der Christen gegenüber der Obrigkeit? Und die Antwort ist ganz klar, Hypotagete. Seid untertan. Hypotasso. Hypotasso bedeutet, sich unter etwas zu fügen. Etwas als maßgebliche Autorität über mir anzuerkennen und zu akzeptieren. Paulus verwendet dieses Wort, dieses Konzept auch etwa, um zu beschreiben, wie wir in der Ehe jeweils als Mann und Frau uns einander unterordnen sollen. Epheser 5, Vers 21. Und das bedeutet nicht einfach, tu das, was der andere will. Sondern Paulus definiert genau, wie diese Unterordnung auszusehen hat. Worin die Unterordnung des Mannes besteht, der bereit sein muss, sein Leben für seine Frau zu opfern. Und worin die Unterordnung der Frau besteht, die ihren Mann in seiner Führungsaufgabe anerkennen und stützen soll. Es handelt sich bei Unterordnung jeweils um eine bewusste Entscheidung aus Überzeugung. Und hier bei der Unterordnung unter das Mandat Staat geht es darum, ich beuge mich darunter, dass ein Staatswesen nur dann funktionieren kann, wenn es eine Hierarchie gibt, wenn es klare Zuständigkeiten gibt, wenn es Verantwortlichkeiten gibt, ja, wir sagen heute auch sogar, wenn es Sozialdezernenten gibt. Ich beuge mich darunter. Und daraus folgt dann auch, es gibt Klarheit über Entscheidungswege, es gibt Planungssicherheit, es gibt Instanzen, gegen die man klagen kann. Und deshalb halte ich mich an die Gesetze. Ich gehorche den Beamten. Ich tue in der Regel das, was die Polizei mir sagt. Ich respektiere die herrschenden Machtverhältnisse. Sei es in einer Monarchie, wo die Ämter vererbt werden, sei es im Römischen Reich mit dem Kaiser an der Spitze, einem komplizierten Machtgefüge und auch einer schon weit entwickelten Gesetzgebung, sei es in unserer Demokratie, in der die Machtausübenden alle 4 Jahre neu gewählt werden, wenn denn nicht die nächste Bundestagswahl verschoben wird. Es ist aber jedenfalls immer Macht auf Zeit. Und deswegen lebt eine funktionierende Demokratie von der Gewaltenteilung. Und ein Staat kann nur funktionieren, wenn er Steuern einnimmt, also zahle ich meine Steuern. Das ist auch ein beliebtes, praktisches Beispiel für Staatstreue, auch bei Paulus, auch bei Petrus, selbst wenn ich manche Steuer als ungerecht empfinde oder zu hoch. Ich kann mich politisch dafür einsetzen, dass sich das ändert, aber solange das Gesetz gilt, halte ich mich dran und mein Steuerberater setzt das um. Und ich akzeptiere das Grundgesetz, die Grundlage aller Gesetzgebung in Deutschland. Das bin ich als Christ der Obrigkeit schuldig. Nun begegnet einem hier in der Diskussion manchmal der Einwand, naja, Paulus und Petrus haben das Grundgesetz ja gar nicht gekannt. Die können es ja hier gar nicht gemeint haben. Natürlich haben die das Grundgesetz nicht gekannt. Aber ihnen war das römische Rechtssystem vertraut. Petrus hat lange in Rom gelebt, Paulus hat das römische Bürgerrecht. Und wir müssen sehr deutlich sehen, was hier in Römer 13 und 1. Petrus 2 beschrieben wird, das ist ja nicht beschränkt auf eine bestimmte Epoche. Wir legen ja die Bibel nicht so aus, dass wir sagen, es kann damit nur gemeint sein, was damals von den historischen Umständen gerade denkbar gewesen wäre. Sondern Paulus und Petrus beschreiben hier eindeutig ein übergeordnetes Prinzip. Und dieses Prinzip gilt für die Christen in allen Epochen und in allen Systemen. Es gilt auch für die Christen, die gleichzeitig leben. Es galt für die Christen in der DDR genauso wie für die Christen in der Bundesrepublik, obwohl sie völlig anderen Rechtsordnungen ausgesetzt waren. Dieses Prinzip aber galt. Und wir können dankbar sein, dass zu unserer menschlichen Ordnung, zu unserem Rechtssystem auch das Grundgesetz gehört, das übrigens von uns fordert, wenn wir ihm denn treu sein wollen, in Artikel 20 dieses Grundgesetz gegen seine Unterhöhlung zu verteidigen. Sich unterzuordnen heißt also, ich füge mich bewusst ein. Ich bejahe die Ordnung. Ich halte mich daran. Und genau das meinte Jesus, wenn er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist. Da geht es um Differenzierung, da geht es um eine bewusste Entscheidung. Da sagt Jesus nicht einfach, seid Untertanen und haltet die Klappe und folgt blind eurem Führer, sondern dieses Konzept meint eine mündige Unterordnung, eine reflektierte Unterordnung. Ich muss unterscheiden können, was gebührt nun dem Kaiser und was gebührt Gott. Dafür brauche ich Kriterien, die die Bibel mir gibt. Nochmal, Petrus sagt nicht, tut, was man euch sagt, hinterfragt das nicht. Petrus sagt nicht, verzichtet auf Diskussionsorgien, ein Christ hat zu gehorchen und basta, ein Christ hat zu gehorchen und zu beten und basta. Im Gegenteil, er fordert reflektierte Unterordnung, nicht blind, sondern sehend und urteilend. Wie überhaupt die Bibel von uns fordert, von uns Christen der Welt, sehend und urteilend zu begegnen. Römer 12, 2, 2. Korinther 10, 5 und an anderen Stellen. Und genau so sind die Apostel auch mit ihrer konkreten Obrigkeit umgegangen. Neulich fragte mich in einer Diskussion jemand ironisch, ja, wollte etwa Paulus die Christen dazu auffordern, die Handlung der römischen Beamten an den Gesetzen des römischen Senats zu messen? Wollte Paulus dazu die Christen etwa auffordern? Und meine Antwort lautet, ja, genau. Er hat uns ja selbst ein Vorbild dafür gegeben. Paulus hat selbst römische Beamte auf ihr Recht und sein Recht behaftet. Ich nenne mal die beiden entscheidenden Stellen, Apostelgeschichte 16 ab Vers 35 und Apostelgeschichte 23 ab Vers 22. Also Apostelgeschichte 16 ab Vers 35 und Apostelgeschichte 23 ab Vers 22, wo dann Paulus deutlich macht, es geht darum, dass ihr euch selbst auch an das Recht zu halten habt, das für mich in gleicher Weise gilt. Und da ich ein römischer Staatsbürger bin, dürft ihr mich nicht auspeitschen, um meine Aussage aus mir herauszubekommen. Ich fordere, dass das sofort unterbleibt. Nun, totalitäre und semi-totalitäre Machthaber fordern von uns gerne, und das gilt bis heute, blinde Unterordnung, totale Unterordnung, diskussionsfreie Unterordnung. Sie würden uns am liebsten wie Pferde in Zügeln halten, deren Zügel sie fest anziehen. Das ist in Deutschland zurzeit eine Stimmung, die von einigen Politikern befeuert wird. Und ein unverdächtiger Zeuge wie Professor Wolfgang Merkel hat das mit folgender Formulierung benannt. Also er ist weder verwandt oder verschwägert mit der bekannten Politikerin. Er gilt als einer der renommiertesten Politologen zurzeit in Deutschland. Wolfgang Merkel, Professor in Berlin. Er schreibt neulich in einem Aufsatz im Cicero Nummer 5, 2020. Er wundert sich dort, wie unkritisch die meisten Deutschen die langfristige Einschränkung ihrer Grundrechte jetzt während dieser sogenannten Corona-Zeit hingenommen haben. Und er sagt dann, es ist das Publikum selbst, also damit meint er die Bevölkerung, es ist das Publikum selbst, das der Transformation vom Subjekt zum Objekt erliegt. Vom aktiven Bürger hin zum hingebungsvollen Adressaten obrigkeitsstaatlicher Exekutiventscheidungen. Also Exekutiventscheidungen sind Regierungsentscheidungen. Merkel sagt erstaunlich, viele in der Bevölkerung scheinen das zu wollen und sie stimmen damit zu, sozusagen ihrer Entwürdigung, ihrer Transformation vom handelnden Subjekt als verantwortungsbewusster Staatsbürger, der seine Regierung zur Verantwortung zieht, hin zu einem Objekt, das einfach ergeben das tut, was man ihm sagt. Und diese Analyse erinnert an ein Diktum des Schriftstellers George Bernanos, der formulierte, nicht Diktatoren machen Diktaturen, sondern Herden. Nicht Diktatoren machen Diktaturen, sondern Herden. Und diese Denkweise ist eingefangen in dieser kleinen Karikatur, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Da sagt der Vorsänger, wer sind wir? Und er bekommt zur Antwort, wir sind die mündigen Bürger im Chor. Und er fragt, wem glauben wir? Wir glauben Politikern und Medien, schallt es zurück. Und wiederum fragt er, warum tun wir das? Antwort, weil wir uns nicht selbst informieren. Und dann fragt er nach, warum informieren wir uns nicht selbst? Antwort, weil wir keine Verschwörungstheoretiker sein wollen. Und damit ist die Fragestunde noch nicht beendet. Er sagt, woher wissen wir denn, wer Verschwörungstheoretiker ist? Antwort wieder, aus Politik und Medien. Ich denke, es ist deutlich, was mit dieser Karikatur ausgedrückt werden soll. Und zu dieser Stimmung passt auch, was mir ein Kritiker neulich schrieb, der sich an meinem Begriff reflektierte Unterordnung stieß und sagte, Zitat, Ihre Art von reflektierter Unterordnung zu reden, ist ein Baustein, Christen zu aufmüpfigen Bürgern zu machen. Nun, ich würde das Wort aufmüpfig einfach durch kritisch ersetzen und dann könnte ich gut damit leben. Ja? Christen zu kritischen Bürgern dazu zu bewegen, kritische Bürger zu sein, wenn ich dazu beitragen kann, würde mich das sehr freuen. Das Wort aufmüpfig erinnert eher an Penäler. Und das ist eine Sprache, der sich eher manche Politiker bedienen. Also, es geht um den Unterschied zwischen Staatsbürger oder Untertan. Und in der Geschichte haben sich auch Christen, lassen wir ruhig nochmal stehen, dazu verführen lassen, auch in der Nazi-Zeit, sich eher wie Untertan als wie Staatsbürger zu verhalten. Und damit sind sie nicht nur an ihrem Volk, sondern auch an den Machthabern selber schuldig geworden. Denn wer, wenn nicht die Gemeinde Jesu, kann Ihnen das Konzept der Obrigkeit differenziert erklären und seine Einhaltung fordern? Die Machthaber brauchen es, dass wir als Christen von Ihnen die Berufung auf die Gebote des obersten Gesetzgebers in Erinnerung bringen. Und so sagt Bonhoeffer, Die Kirche führt die Obrigkeit erst zum Verständnis ihrer selbst. Es ist eigentlich die Aufgabe der Kirche, die Obrigkeit immer wieder zu erinnern. Ihr habt geschworen auf eine Verfassung, die sich auf Gott beruft. Das ist die hohe Verantwortung der Kirche und auch der einzelnen Christen als Staatsbürger gegenüber ihrem Staatswesen. Und darum müssen wir auch zu dieser Frage den gesamten Ratschluss predigen. Und wir müssen zeigen, dass biblische Unterordnung immer nur eine reflektierte, nur eine kritische Unterordnung sein kann und niemals der Kadavergehorsam von Untertanen. Seid Untertanen aller menschlichen Ordnung. Ich möchte nochmal dazu ermutigen, Artikel 20 des Grundgesetzes zu studieren, wo genau das ausgedrückt wird. Da heißt es zunächst, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen, Abstimmungen und dann durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Also hier ist die Gewaltenteilung schon beschrieben und hier wird gesagt, dass die menschliche Quelle aller Macht im Staat beim Volk liegt, nach unserer Verfassung. Das Volk beauftragt die Regierung und deswegen müssen die Regierungen sich vor dem Volk verantworten und nicht umgekehrt. Im Land des Grundgesetzes sind die Bürger selbst ein Teil der Obrigkeit. Und dann weiter, Artikel 3, die Gesetzgebung ist dann die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt, also die Exekutive, und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das heißt, die Regierung muss sich an die geltenden Rechtsordnungen halten. Und der Bundestag darf nur solche Gesetze erlassen, die der Verfassung gemäß sind. Das ist unsere Rechtsordnung, liebe Freunde. Und Artikel 4 macht dann deutlich, dass wer sich dem Grundgesetz unterordnet, dass der auch die Verantwortung hat, es zu verteidigen. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen, nicht ein paar Intellektuelle, alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Hilfe nicht möglich ist. Und zu diesen allen Deutschen gehören auch die Christen unter den Deutschen. Und deshalb müssen wir als Bürger fordern, dass die Grundrechte auch in unserem Land in einem überschaubaren Zeitrahmen wiederhergestellt werden. Denken wir etwa an das Grundrecht nach Artikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung und ohne Erlaubnis und ohne Waffen zu versammeln. Auch, füge ich mal hinzu, in der Sporthalle der Georg-Müller-Schule. Das ist ein grundrechtlich verbrieftes Recht, das uns zurzeit vorenthalten wird. Oder Artikel 11. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Das heißt, jeder Deutsche kann jederzeit in jedes Bundesland reisen, ohne dafür hinterher in Quarantäne gesteckt zu werden. Und der württembergische Innenminister Strobel hat inzwischen ja auch schon gesagt, man müsse geschlossene Quarantäne-Krankenhäuser einrichten für Leute, die sich der Quarantäne zu entziehen versuchen. Die müssen also zwangsweise dann in geschlossene Quarantäne-Krankenhäuser gebracht werden. So zumindest mal seine Idee. Und jetzt müssen wir innehalten. Darum ist die Bewertung der medizinischen Situation keine belanglose Frage. Es wird heute in Diskussionen manchmal gesagt, naja, wir wollen uns nicht über Corona streiten, hat eben jeder seine Meinung und gut. Vor diesem Hintergrund ist das fahrlässig, die Dinge so zu verharmlosen. Warum? Weil allein unter Berufung auf vermeintliche medizinische Befunde die Aushebelung von Grundrechten in einem gewissen Rahmen zu rechtfertigen wäre. Allein das, wenn die medizinische Analyse nicht stimmt, dann ist das ein flagranter Rechtsbruch, der zurzeit von denen ausgeübt wird, die die entsprechenden Verordnungen erlassen. Also daran sieht man, wie wichtig die Frage ist, stimmt die medizinische Voraussetzung, auf die sich alle berufen? Und wenn es keinen medizinischen Notstand gäbe, sag ich mal, wenn es keinen medizinischen Notstand gäbe, dann hätten wir de facto einen juristischen Notstand. Also wir müssen uns das überlegen. Haben wir einen medizinischen Notstand? Werden bei uns die Leichen in Massen durch die Straßen gefahren, sind die Friedhöfe überbucht, sind die Intensivstationen in den Krankenhäusern überfüllt, sind die Sterberaten in einer Weise gestiegen, dass es einem den Atem verschlägt. Und wir müssen sagen, wenn es keinen medizinischen Notstand gibt, dann haben wir de facto einen juristischen Notstand. Und dann wäre die Frage zu stellen, was können wir als Leute, die sich der Obrigkeit verpflichtet wissen, die sich dem Grundgesetz unterordnen, welche Verantwortung haben wir, mit dafür einzutreten, dass die Grundrechte wiederhergestellt werden. Also wir machen das nicht aus Sturheit, sondern wir tun das, weil es von uns gefordert ist. Aus Liebe zu Jesus fühlen wir uns an die Gesetze unseres Landes uns gebunden. Aber aus derselben Liebe heraus stellen diese Gesetze für uns nicht die letzte Instanz dar. Und damit kommen wir zum letzten und brisantesten Punkt. Und dann haben wir alle diesen spannenden Malachi-Tag in Bielefeld abgeschlossen und bewältigt. Letzte Frage. Wie steht es nun um die Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit? Die Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit. 1933 hält Dietrich Bonhoeffer einen Radiovortrag, der an einer wichtigen Stelle vom Sender plötzlich abgeschaltet wird. Hier haben Sie ein paar Informationsquellen, über die Sie diese hier auch angesprochenen Fragestellungen gründlich recherchieren können, seriöse Informationsquellen. Sie können das dann sich nochmal über die Begleitmaterialien im Einzelnen herausschreiben. 1933. Der Vortrag Bonhoeffers lautet der Führer und der Einzelne in der jungen Generation. Und in diesem Vortrag betont Bonhoeffer, dass alle staatliche Macht nur verliehen sein kann und niemals absolut. Die letzte Autorität, so Bonhoeffer, hat Gott allein. Und erst dann kommt das Amt, das von Gott gestiftet ist, also gewissermaßen die Obrigkeit. Das hat nur die vorletzte Autorität. Und erst auf der dritten Stufe, so Bonhoeffer, befindet sich dann der einzelne Politiker. Und der einzelne Politiker muss sich sowohl vor den Forderungen seines Amtes als auch letztlich vor der Autorität Gottes verantworten. Das sagt Bonhoeffer 1933 in diesem Zusammenhang. Und er warnt, dass jeder, der diese Ordnung durcheinander bringt, sich hier am Menschen vergreift, ewige Gesetze verlässt, übermenschliche Verantwortung auf sich lädt, die ihn zuletzt erdrücken wird. Führer und Amt, so Bonhoeffer, die sich selbst vergotten, spotten Gottes und des vor ihm einsam werdenden einzelnen Menschen. Und sie müssen zerbrechen. Und deshalb ist die Forderung nach Unterordnung der Christen niemals eine absolute Unterordnung der Christen unter den Staat, sondern Gottes Wort markiert dafür eine klare Grenze mit der sogenannten Clausula Petri, der petrinischen Klausel in Apostelgeschichte 5,29, die Sie alle kennen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Petrus weigert sich, denen, die staatlicherseits und diejenigen, die ihm das dort verbieten, sind nicht nur einfach Kirchenführer, sondern sie haben politische Macht und Kompetenz in diesem Zusammenhang, die ihm das staatlicherseits verbieten wollen, zu predigen, sagt er: Nein, predigen muss ich. Steuern zahlen, da gehorche ich euch, aber nicht, wenn ihr mir verbietet, zu predigen. Und damit ist die letzte Grenze der Unterordnung markiert, die kein Christ guten Gewissens überschreiten darf. Und damit bekommen wir auch eine praktische Orientierung für unsere Unterscheidungen gegenüber unserem Staat. Man kann das ganz einfach so zusammenfassen. Wenn der Staat fordert, was Gott verbietet, dann dürfen wir dem Staat nicht gehorchen. Also zum Beispiel, wenn der Staat von uns fordern würde, homosexuelle Partnerschaften kirchlich zu trauen, wenn der Staat von uns fordern würde, als Gemeinde an interreligiösen Zeremonien teilzunehmen, dann dürften wir dem Staat nicht gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Das bedeutet auch, wenn der Staat erlaubt, was Gott verbietet, dann ist für uns dennoch Gottes Wort verbindlich. Hier denken wir alle wahrscheinlich an das Beispiel der Abtreibung. De facto erlaubt der Staat die Abtreibung von Kindern aus sozialen Gründen. Gott aber verbietet es. Und dann ein dritter Fall. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wenn der Staat verbietet, was Gott fordert. Wenn der Staat verbieten sollte, Jesus als einzigen Retter zu verkünden. Wenn der Staat verbieten sollte, uns zur Schöpfungsordnung Gottes zu bekehren, zu bekennen. Mancher muss sich auch dazu erstmal bekehren. Als Widerspruch gegen die Gender-Ideologie. Wenn der Staat uns das verbieten sollte, und man könnte als Frage hinzufügen, ja, und was ist, wenn der Staat uns verbieten sollte oder verbieten würde, Gottesdienst zu feiern? Und dabei müssen wir bedenken, liebe Freunde, die Gefährdung des Staates beginnt nicht erst mit dem konkreten Gesetz, das die Christen direkt betrifft, sondern sie beginnt schon viel früher, diese Gefährdung des Staates. Sie beginnt dort, wo der Staat die Bestrafung und die Belohnung von Bösem und Gutem in sein Gegenteil verkehrt und sich damit dreist gegen den Maßstab von Römer 13 und 1. Petrus 2 stellt. Wenn die Bösen nicht bestraft, sondern belohnt und die Guten nicht belohnt, sondern bestraft werden. Davor hat schon Jesaja 5, Vers 20 gewarnt. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Der Maßstab für Gut und Böses von Gottes Gebot vorgegeben und er sollte in den Gesetzen so weit wie möglich seinen Niederschlag finden. Im Übrigen, in Klammern nur gesagt, versteht sich auch das Grundgesetz prinzipiell als eine Anwendung der jüdisch-christlichen Ethik. Klammer zu. Halten wir fest. Im selben Moment, Römer 13, 1. Petrus 2, wo die Apostel uns zur Unterordnung ermahnen unter die Obrigkeit, erinnern sie uns zugleich daran, wozu die Amtsträger aufgrund der Schöpfungsordnung verpflichtet wären. Böse bestrafen, gute belohnen. Und damit erinnern sie uns auch daran, worauf wir, die Amtsträger, behaften sollen. Was aber geschieht, wenn die Machtfaktoren, die sich im Staat durchsetzen, diesen Auftrag in sein Gegenteil verkehren? Denken wir an die verschiedenen Diskriminierungsgesetze. Was bedeutet das? Wenn der Einsatz für die biblische Ethik nicht mehr als gut gilt, sondern als böse. Was bedeutet das, wenn man christliche Positionen früher als altmodisch und lächerlich verächtlich machte und inzwischen möglicherweise als kriminell brandmarkt? In diesen Tagen wird in Deutschland von Christen ein Thesenpapier verbreitet von Glaubensgeschwistern, das sich zur Verantwortung der Christen äußert. Unter dem Titel Jesus im Mittelpunkt behalten, trotz Corona. Nun kann man dieser Überschrift nur zustimmen. Und auch einigen anderen Thesen aus diesem Thesenpapier kann man durchaus zustimmen, wenn es dort heißt, Gott hat die Welt und auch unser Leben fest in seiner Hand. Oder wenn es dort heißt, das Miteinander der Geschwister in der Gemeinde soll immer von Liebe und Anteilnahme gekennzeichnet sein. Dem können wir nur zustimmen. Die Kernaussage zu unserer Frage findet sich in Punkt 3. Dort formuliert dieses Papier folgendermaßen. Ich nehme einen Auszug aus diesem dritten Punkt, aber dadurch, dass es nur ein Auszug ist, wird der Sinn trotzdem gewahrt. Da heißt es, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Zum Beispiel Scheidungsgesetze oder auch die Ehe für alle. Was heißt das konkret, fragen wir. Heißt das, dass solange wir nicht betroffen sind, solange wir selbst nicht gezwungen werden, falsch zu handeln, sollen wir uns so lange raushalten? Sollen wir so lange den Mund halten? Sollen wir so lange den Staat in Ruhe lassen? Wenn 100.000 Kinder pro Jahr umgebracht werden, und das ist nur die offizielle Zahl, solange wir es nicht auch tun müssen, sollen wir diese Praxis und dieses Gesetz nicht bekämpfen in einem rechtsstaatlichen Sinne. Und bekämpfen heißt juristisch eben dagegen vorgehen, mit den Mitteln, die der Rechtsstaat zur Verfügung stellt. Wenn die Kinder, die überlebt haben und die geboren wurden, in den Schulen dann indoktriniert werden sollen, sich zu hinterfragen, ob sie wirklich Junge oder Mädchen sein wollen, wenn sie dazu stimuliert werden sollen, sexuelle Früherfahrungen zu machen, solange es irgendeine Chance gibt, dass wir das mit unseren Kindern nicht tun müssen, sollen wir so lange schweigen dazu? 1933 oder 35 hätte man fragen können, wenn jüdische Mitbürger stigmatisiert und dann irgendwann deportiert werden, solange wir als Christen nicht daran beteiligt sind, sie zu deportieren und zu stigmatisieren, sollen wir uns einmischen? Oder sollen wir den Mund halten? Sie verstehen, wo das Problem dieser Aussage liegt. Und das ist den Verfassern nach meiner Überzeugung nicht bewusst. Die haben das mit Sicherheit gut gemeint. Aber die Konsequenz dieser Aussage ist eine unfreiwillige Komplizenschaft mit dem Bösen. Es ist eine Lieblosigkeit gegenüber unseren Zeitgenossen, denen man an dieser Stelle die Nächstenliebe verweigert, die man auf ihrem falschen Weg weiterlaufen lässt, ohne sie zu warnen und auf die Konsequenzen zu behaften. Und es hat auch Folgewirkungen für die Gemeinde selbst, wenn wir etwa zur Gender-Ideologie schweigen und das hinnehmen und nicht alles versuchen, was in unseren Möglichkeiten steht, den Staat darauf hinzuweisen, es wird unsere eigenen Kinder einholen. Wir werden um die Diskussion nicht herumkommen. Sie werden uns im Kindergarten, in den Schulen wieder begegnen, wenn wir nicht dann auch noch schweigen. Und wenn wir meinen, wir könnten und sollten zur Ehe für alle in der öffentlichen Debatte schweigen, sollten nicht den Staat behaften auf das, was Gottes Schöpfungsordnung sagt und auf das auch, was seit Jahrhunderten in unserem Kulturkreis gegolten hat, dann wird früher oder später der Druck auch auf unseren unmittelbaren seelsorgerlichen Dienst zunehmen und auf unsere Seelsorge niederschlagen. Denken wir nur an das Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien. Und von daher ist es kurzsichtig zu sagen, solange wir selber nicht unmittelbar an dem Unrecht beteiligt sind, haben wir keine Verantwortung dagegen zu kämpfen. Wir schulden sowohl der Welt als auch der uns anvertrauten Gemeinde auch hier ein eindeutiges Zeugnis. Wir können nicht erzwingen, dass getan wird, was Gott sagt. Dazu haben wir nicht die Legitimation und auch nicht die Machtmittel, sollen wir auch nicht haben. Aber wir schulden ihr die Verkündigung der Welt und der uns anvertrauten Gemeinde, die Verkündigung des gesamten Ratsschlusses. Und deswegen bedeutet öffentliche Verantwortung hier, das öffentliche Zeugnis für Gottes Anspruch auf die ethischen Themen nicht verstummen zu lassen. Gottes Wahrheit erhebt einen Anspruch im Umgang mit der Ehefrage, im Umgang mit der Abtreibungsnot, im Umgang mit der Frage von Euthanasie, im Umgang mit den Fragen der Biotechnologie. Und dieses öffentliche Bekenntnis zu Gottes Schöpfungsordnung gerät, und das dürfen wir nicht vergessen, gerät in unserer Zeit verstärkt auch deshalb unter Druck, weil der Staat, in dem wir leben, immer religiöser wird. Stichwort Zivilreligion. Das ist der tiefste Grund, warum dieser Konflikt sich zuspitzt. Nicht, weil die bekennende Gemeinde immer politischer würde, sondern weil der Staat, in dem sie lebt, immer religiöser wird. Und weil der Staat sich zunehmend als Erzieher des Bürgers geriert, der möglichst unsere Ethik bestimmen will. Der bestimmen will, wie über Gender gedacht wird, welches Verständnis von Ehe wir haben, möglichst auch noch, welche Haltung zum Islam wir einnehmen und in welcher Art und Weise wir sprechen, welche Begriffe wir verwenden dürfen und welche nicht, ob wir Sternchen setzen und Sprache gendern müssen oder nicht. Und weil der Staat, weite Teile des Staates, diesen erzieherischen, religiösen, zivilreligiösen Anspruch haben, wollen sie auch so früh wie möglich an unsere Kinder heran. Vor wenigen Tagen schickte mir eine engagierte Pädagogin folgende Mail. Gestern schaute ich in die ZDF-Mediathek und fand eine Sendung mit dem Titel No More Boys and Girls. Und das ist eine Sendung für Kinder, die über ZDF-TV zu finden ist, bezahlt mit unserem Steuergeld, öffentlich-rechtliche Verantwortung, wo den Kindern die Parole nahegebracht werden soll, No More Boys and Girls, von wegen einfach Mädchen und Jungen. Jetzt wird gegendert, bis ins Kinderfernsehen hinein, unter staatlicher Aufsicht, unter Inanspruchnahme unserer Steuergelder. Und da sollen wir schweigen? Können wir uns da heraushalten? Wir holen uns die Botschaft nicht aus der Welt. Da stimme ich Friedemann Wunderlich hundertprozentig zu. Nein, wir holen uns die Botschaft nicht aus der Welt. Wir berufen uns auf die Wahrheit des Heiligen Gottes in seinem Wort. Aber wir müssen auf bestimmte Fragen reagieren, die uns in dieser Welt umtosen und die unsere Familien und unsere Gemeinden und unsere Kinder in dieser Welt umtosen, die nach ihnen greifen. Und darauf müssen wir ihnen eine Antwort auf der Basis der Heiligen Schrift geben. Wir werden mit 1000 Botschaften aus der Welt beworfen. Und wir sind zur Verantwortung, und da steckt ja bekanntlich auch immer das Wort Antwort drin, gefordert. Wir müssen nicht über jedes Stöckchen springen. Wir müssen nicht zu jedem Stichwort ständig ein Statement veröffentlichen. Aber wo es um Gottes Wahrheit geht, da sind wir doch gefordert und dürfen nicht stumme Hunde bleiben. Sicherlich sind auch da die Begabungen und Aufgaben unterschiedlich, aber die Gemeinde Jesu als Ganze kann sich diesem Auftrag nicht entziehen. Autorität der Obrigkeit, sie ist von Gott gestiftet. Sie gestaltet sich dann in Rechtsordnungen und wird umgesetzt von einzelnen Protagonisten, die sich in unserem demokratischen System wieder vor uns als dem Volk zu verantworten haben. Die Aufgabe der Gemeinde hatten wir geschrieben als eine reflektierte Unterordnung. Und die Abgrenzung der Gemeinde hat zu erfolgen nach dem biblischen Grundsatz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dann wird deutlich, was auch in den anderen Vorträgen schon gesagt wurde, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut als Gemeinde Jesu Christi. Wir brauchen solide Informationen, um uns gegenseitig dabei zu helfen, das zu erkennen und dann auch zu tun, was der Mut erfordert. Zwei konkrete Herausforderungen möchte ich zum Schluss noch benennen, weil sie uns momentan in besonderer Weise angreifen und bewegen und weil wir uns auch dazu verhalten müssen. Beim einen geht es um die Verteidigung unserer Freiheit. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass gestern in erster Lesung der Deutsche Bundestag sich befasst hat mit einem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD unter dem Titel Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Hier sehen Sie wiederum, dass alles damit steht und fällt, dass von einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausgegangen werden kann. Und ich empfehle Ihnen sehr, etwa bei dem Blog von Vera Lengsfeld oder Boris Reitschuster oder Ach gut komm, sich darüber zu informieren, was hier geschieht. Hier geht es nämlich, wenn dieses Gesetz zu Stand und Wesen kommt, um die Aushebelung von Grundrechten. Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des Paragraphen 28. Und es kommt ein Paragraph 28a, der nun beschreibt, dass für den Fall, dass der Bundestag eben eine solche epidemische Lage beschließt, und die Texte sagen ausdrücklich, es bedarf keiner weiteren zwingenden Begründung, sondern das gilt dann, wenn eine Mehrheit, entsprechende Mehrheit des Bundestages es beschließt. Dann ist es fortan möglich, dann soll der Bundesgesundheitsminister ermächtigt werden, weiterhin weitgehende Grundrechtseinschränkungen vornehmen zu können, die die Reisefreiheit, die Versammlungsfreiheit betreffen und andere Grundrechte. Und ich möchte Ihnen einfach dazu ein Statement kurz zur Kenntnis bringen, dass ein erfahrener Beamter, der aber anonym bleiben will, weil er sonst rechtliche Folgen befürchtet, dazu formuliert hat. Sie finden das veröffentlicht über den Blog von Boris Reitschuster. Hier gibt es Eingriff in verschiedene Grundrechte. Und dieser Beamte verweist auf die Parallele zur Weimarer Reichsverfassung von 1919. Da gab es einen Artikel 48, in der es hieß, der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, festgesetzte Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. Also eine ganz ähnliche Vorgehensweise. Artikel 48, und dann wurde das noch kombiniert mit Artikel 53, dass der Reichspräsident dann auch den Reichskanzler ernennen durfte. Und dieses beides zusammengenommen, die Außerkraftsetzung der Grundrechte und das Recht, den Reichskanzler zu ernennen, beide Konstruktionsfehler führten letztlich zur Machtübernahme des Jahres 1933 und zu den bekannten Folgen. Und dieser Beamte sagt, fällt denn wirklich keinem der Juristen die machttechnische Nähe der aktuell bevorstehenden Novellierung des Infektionsschutzgesetzes zum Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung ins Auge? Hier werden noch nicht einmal dem Staatsoberhaupt die umfassenden Durchgriffsrechte auf im Grundgesetz verankerte Grundrechte der Bürger eingeräumt, sondern dem Gesundheitsminister. Und er sagt, dies komme gleich einer Entrechtung des Souveräns. Zitat Ende. Und ich verweise Sie auch auf ein Schreiben einer Dortmunder Rechtsanwältin Yvette Kaminski an die Bundestagsabgeordneten, die jetzt in diesen Tagen Folgendes geschrieben hat. Wir werden diese Informationen spätestens morgen über meine Homepage wolfgang-nestvogel.de auch zur Verfügung stellen. Die Rechtsanwältin schreibt, im Namen des Volkes und zum Wohl des Volkes bitte ich Sie inständig, nein, ich flehe Sie sogar an, den von der CDU, CSU und SPD am 3.11. vorgelegten neuen Gesetzentwurf, der nahezu alle Grundrechte nun auch per Gesetz außer Kraft setzt, also bisher geschah das ja nur durch Verordnung, nun auch per Gesetz außer Kraft setzt, nicht zu verabschieden und dafür Sorge zu tragen, dass unsere Demokratie über solche Gesetze, die angeblich dem Schutz der Bevölkerung vor Infektionen dienen sollen, nicht abgeschafft werden. Und sie erinnert die Abgeordneten daran, dass sie mit ihrem Amtseid geschworen hätten, da haben wir es wieder, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Also jeder, der da eine Verantwortung sieht, kann sich diesem Brief an seinen Bundestagsabgeordneten möglicherweise anschließen. Hier sehen wir eben noch einmal, was daran hängt, ob nun wirklich von einem medizinischen Notstand ausgegangen werden kann, ja oder nein. Was ist unsere Verantwortung als Christen in dieser Situation? Wir haben sicherlich die Verantwortung, wenn wir uns treu gegenüber der Obrigkeit verhalten wollen, dass wir das Grundgesetz verteidigen, dass wir zum Grundgesetz stehen und dass wir von der Politik einfordern, das Grundgesetz zu wahren und es nicht zu brechen. Und man muss hinzufügen, dass in diesem Paragraphen 28a auch wiederum die Möglichkeit formuliert wird, dass, wenn es denn notwendig sein sollte, auch Versammlungen und religiöse Zusammenkünfte untersagt werden könnten, wenn denn der Staat dies für erforderlich halte. Das ist das eine Thema, mit dem wir herausgefordert werden in dieser Zeit. Und sicherlich haben die einzelnen Christen verschiedene Schwerpunkte und Begabungen. Aber ich möchte diejenigen, die hier an dieser Stelle nicht ihre Begabung sehen, bitten, doch denen, die diese Arbeit dann quasi stellvertretend machen, nicht in den Rücken zu fallen. Und dann der zweite und letzte Fall, den ich hier ansprechen möchte, der betrifft dann allerdings eine Frage, bei der es keine Stellvertretung für einen Christen gibt. Nämlich, da geht es noch einmal um die Frage des Gottesdienstes. Und damit kommen wir dann auf die Zielgerade. Wie steht es nun mit dem Gottesdienst, von dem wir sehr dankbar sind, dass wir ihn nach der entsprechenden Unterbrechung im März seit dem 10. Mai wieder feiern können? Die Heilige Schrift macht sehr deutlich, dass zum Wesen der Gemeinde Jesu Christi das reale sich versammeln gehört. Und sie macht deutlich, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass andere Mächte als Christus und die von ihm eingesetzten Diener über das geistliche Leben und die Verkündigung der Gemeinde entscheiden dürfen. Das war auch der Kern der Erklärung von John MacArthur und seiner Mitarbeiter. Und ich verweise zu dieser ganzen Frage der Gottesdienstöffnung in Los Angeles auf unser Video, das wir vor wenigen Wochen dazu produziert haben und das Sie auch über die Homepage unserer Gemeinde finden. Und ich möchte hier noch einmal sagen, nach unserer Überzeugung geht es beim Kampf um das Offenhalten des Gottesdienstes nicht um eine sture Rechtsposition, sondern wir können deshalb nicht davon ablassen, den Gottesdienst zu feiern, weil wir von unserem König Jesus Christus den Auftrag haben, uns als seine Gemeinde zu versammeln und ihn gemeinsam zu ehren und vor der Welt zu bezeugen. Auch darum mahnt Hebräer 10, Vers 25, dass wir die Zusammenkünfte nicht verlassen sollen. Und da steht im Griechischen für Zusammenkunft das Wort Episynagoge. Da geht es also um die reale Versammlung der Gemeinde. Und ich möchte hier nochmal sagen, es kommt gar nicht auf das Motiv des Staates an, ob er das gut oder böse meint, sondern es kommt darauf an, was das Handeln des Staates für die Gemeinde Jesu bewirkt. Hier handelt es sich, sollte der Staat erneut versuchen, den Gottesdienst zu verbieten und sei es dann unter Berufung auf diesen Paragraphen 28 um eine Grenzüberschreitung des Staates. Und sogar die FAZ hat am 15.04. die Gläubigen daran erinnert, was hier auf dem Spiel stehen würde. Ich zitiere noch einmal, wenn schon Bischöfe und andere Kirchenführer zu dessen Verteidigung, also nämlich des Gottesdienstes, nicht die Gerichte anrufen wollen, wenn sich die Gläubigen selbst nicht gegen die Unverhältnismäßigkeit der Einschränkung ihrer höchstpersönlichen Rechte wehren, dann sollte man es wirklich als das ansehen, was die Bundesregierung daraus gemacht hat und machen will. Ein Grundrecht, das schutzlos der Willkür der Machthabenden unterliegt. Und das, liebe Geschwister, dürfen wir nicht hinnehmen. Wir sind es unserem Herrn schuldig, wir sind es unseren Gemeinden schuldig und wir sind es auch unseren Zeitgenossen schuldig, die gerade in Zeiten der Verwirrung, Verunsicherung und Angst offene Gemeindetüren eine Zuflucht brauchen, wo sie das Evangelium verkündigt bekommen. Ich komme zum Schluss. Francis Schaeffer, hier haben wir nochmal die Bilder von John MacArthur und der Grace Community Church. Und hier haben wir Francis Schaeffer mit seinem wohl bekanntesten Buch, Wie können wir denn leben? Dieses Buch wurde veröffentlicht in den 70er Jahren. Und Francis Schaeffer hat die Entwicklung vorgezeichnet, der wir uns heute gegenübersehen. Er schreibt dort in seinem Schlusswort, wenn autoritäre Systeme sich allmählich aufbauen oder von außen eingeführt werden und wir als Christen dazu schweigen, dann werden schließlich wir oder unsere Kinder Feinde der Gesellschaft und des Staates sein. Und jetzt kommt die Begründung, warum. Keine wirklich autoritäre Regierung kann Bürger tolerieren, die echte Absoluta haben, also absolute Wahrheiten vertreten, und die in der Lage sind, willkürliche Absoluta zu beurteilen und die aufgrund ihrer biblischen Absoluta frei ihre Meinung sagen. Und er formuliert dann einen Satz, von dem er meint, dass man den auswendig lernen solle: Die Unterlassung entschiedenen Handelns gegen das Entstehen einer autoritären Regierung bedeutet bereits eine Entscheidung dafür. Die Unterlassung entschiedenen Handelns, und damit meint er natürlich friedlichen Handelns, argumentativen Handelns. Die Unterlassung entschiedenen Handelns gegen das Entstehen einer autoritären Regierung bedeutet bereits eine Entscheidung dafür, schreibt Francis Schaeffer. Und damit stimmt er überein mit der Forderung unseres Grundgesetzes in Artikel 20 Absatz 4. Liebe Geschwister, wir stehen in bewegten Zeiten. Wir sind keine Propheten, wir können nicht absehen, wie diese Entwicklung weitergehen wird. Wir hoffen und beten dafür, dass sich vieles, was in Unordnung geraten ist, auch in unserer Rechtssituation wieder zum Guten wenden mag. Und dass hier auch die Verfassungsrechtler, von denen ja einige sich schon zu Wort gemeldet haben, ihre Verantwortung noch deutlicher und entschiedener wahrnehmen. Wir können jeden Tag neu der Fürsorge unseres Herrn anbefehlen. Wir wissen, dass er versprochen hat, seine Gemeinde durch alle Zeiten zu führen und seine Kinder zu keiner Sekunde aus seinem Schutz entkommen zu lassen. Wir sind geborgen bei ihm, wir sind beauftragt von ihm, und wir müssen die Zeit vor allem, und damit schließt sich der Kreis, auch dazu nutzen, die wichtigste öffentliche Verantwortung wahrzunehmen, die wir unseren Zeitgenossen schulden und die sich in diesem bekannten Bild des Malers Bartholomäus Zeitblom zeigt, mit dem ich jetzt schließe. Ein Zeitgenosse Luthers. Hier sehen Sie das Ulmer Münster, das ist der Eingang zu dieser Kirche. Das ist die öffentliche Verantwortung. Und da hängt dieses Bild. Dieses Bild, auf dem Gott der Vater den leidenden Sohn, dem Betrachter, entgegenhält und deutlich macht: Ja, er starb für dich. Er tat es, er opferte sein Leben, er trug deine Strafe, die du für deine Schuld verdient gehabt hättest, damit du leben kannst, damit du Vergebung deiner Sünde durch Jesus Christus empfangen kannst, damit du auf ewig im Himmel Gott loben und anbeten kannst, damit du bewahrt wirst vor dem ewigen Gericht und der Verdammnis in der Hölle. Das ist unsere erste und unsere letzte Verantwortung als Jünger dieses Herrn, dass wir unseren Zeitgenossen diesen Christus zeigen, ihn anbieten und ihn verkündigen als den einzigen Retter. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir loben dich dafür, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du uns zu deinen Kindern erwählt und berufen hast, Herr, und dass du versprochen hast, dass du die Deinen niemals aus dem Schutzbereich deiner Macht hinausstoßen wirst. Wir vertrauen auf dich, Herr, und wir bitten dich, hilf uns, dass wir treue Zeugen deiner Wahrheit sind. Gib uns ein liebevolles und wachsames und besonnenes Herz für unsere Zeitgenossen. Lass uns erkennen, wo wir als Einzelne und als deine Gemeinde Verantwortung wahrnehmen sollen, Herr. Gib uns Mut, dir mehr zu gehorchen als den Menschen, und gib uns Weisheit, den Menschen, unseren Zeitgenossen, zu begegnen in deiner Liebe und in deiner Klarheit, mit deiner Botschaft und deiner ewigen Wahrheit. Herr, wir danken dir, dass wir diesen Tag miteinander verbringen durften unter deinem Wort. Wir bekennen unsere völlige Abhängigkeit von dir und wir bitten dich, Herr, gib, dass wir dir folgen und dass wir dabei einander stützen, stärken, ermutigen, dass wir bereit sind, füreinander da zu sein, füreinander auch Opfer zu bringen, Herr, und uns gemeinsam zu begleiten, zu trösten, zu ermutigen auf dem Weg deiner Nachfolge, Herr. Danke, dass du uns zu deinen Zeugen berufen hast. Dir sei alle Ehre, der du lebst und regierst in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt das letzte Musikstück für diesen Samstag. Thank you. Herzlichen Dank noch einmal an Julia und Erich Klaus, die gleich diesen Tag auch für uns ausklingen lassen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch euch weiterhin Gottes Segen für euren Dienst. Bielefeld grüßt Deutschland. Wir danken Ihnen, wir danken euch, dass ihr diesen Tag mit uns verbracht habt. Und wir wollen einander wirklich stärken. Wir wollen uns gegenseitig begleiten, ermutigen für den Dienst, den jeder von uns in diesem Land und in seinem Umfeld zu tun hat. Lasst uns wirklich den Herrn immer wieder darum bitten, dass er uns Weisheit gibt und Klarheit. Wo liegt jeweils unser Auftrag? Unser Auftrag als Gemeinde, unser Auftrag in den einzelnen Missionswerken und der Auftrag von jedem persönlich. Wir wollen unbedingt miteinander in Verbindung bleiben. Wir verweisen auf die Homepage des Malachi-Kreises, auch auf die Homepages der Missionswerke, auf die Homepage unserer Gemeinden, auch der BEG Bielefeld und der BEG Hannover. Und wir freuen uns auf Rückmeldungen, auf weitere Verbindungslinien, die wir unbedingt ausbauen und bewahren müssen. So wünschen wir nun allen einen gesegneten Sonntag, stärkende Gottesdienste, eine klare Verkündigung des Wortes Gottes in all den Orten, wo ihr jetzt seid. Und dann hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen, Gott befohlen, und wir wissen, dass unser Herr treu ist. Der Herr hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und unser Auftrag ist, hineinzugehen in diese Welt mit seiner Wahrheit und allem voran mit seinem rettenden Evangelium. Bis bald wieder und auf Wiedersehen.